ARD Sounds.
Der Ölpreis, die Straße von Hormus, Verhandlungen in der Schweiz. Über die Lage im Iran wird total viel berichtet. Aber wie geht's bei all dem eigentlich den Menschen, die das alles betrifft? Wir schauen heute nicht zum Verhandlungstisch, wo der Iran und die USA über ein Ende des Krieges und der Sanktionen diskutieren, sondern zu den Menschen im Iran. Mit Katharina Willinger. Sie ist Korrespondentin und leitet das ARD-Studio in Istanbul. Von dort aus berichtet sie auch über den Iran. Und Katharina erzählt uns, wie viel Hoffnung auf einen Regimewechsel dort nach wochenlangem Krieg überhaupt noch übrig ist. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch und heute ist Donnerstag, der 25. Juni. Hallo Katharina, schön, dass du wieder bei uns bist.
Hallo Elena, danke für die Einladung.
Wir haben ja zuletzt im Februar miteinander gesprochen. Damals warst du gerade relativ frisch zurück von deiner letzten Iran-Reise und hast erzählt, dass du mit Menschen gesprochen hattest, die teilweise ja richtiggehend auch so ein bisschen gehofft hatten, dass es vielleicht zu einem Militärschlag der USA kommt, weil sie eben so verzweifelt waren. Du hast erzählt von einer Frau, die sich geradezu gewünscht hat, dass es Krieg geben könnte. Wie geht's dieser Frau jetzt? Bist du mit der noch im Kontakt?
Ja, ich bin tatsächlich noch mit ihr im Kontakt. Und ja, sie war eine von vielen, die so verzweifelt waren. Sie war selbst auf den Protesten, hat sehr viel schlimmes Zeug damit erlebt, hat mir damals ja auch erzählt von Scharfschützen, die in die Menge gefeuert haben und die dann gesagt hat, ich sehe das als einzigen Ausweg. Ein Krieg, der dieses Regime sehr, sehr schwächt oder vielleicht auch stürzt, obwohl ich nie eine Befürworterin von Krieg war. Das war die Aussage damals.
Die Lage in Nahost eskaliert erneut. Israel und die USA greifen den Iran an. Nach Angaben von Israels Premier Netanyahu haben beide Staaten eine Operation gestartet, um die existenzielle Bedrohung durch das Terrorregime im Iran zu beseitigen.
Während des Kriegs habe ich sie selten erreichen können, weil das Internet ja fast komplett abgeschaltet war. Und das erste Mal, dass wir wieder länger sprechen konnten, war dann Mitte April. Waffenruhe war eingekehrt und da hat sie mir per Sprachnachricht, nicht irritiert sein, wir haben die verzerrt, um sie zu schützen, Folgendes gesagt. Ihre größte Sorge ist es, dass der Krieg wieder beginnt. Sie erträgt es nicht mehr, mitten in der Nacht, am Abend, am Morgen die Geräusche zu hören von Kampfjets, von Explosionen. Und sie kann sich nicht mehr vorstellen, wieder in diese Zeit zurückzukehren, also in die Zeit des Krieges. Also da hat über die Zeit des Krieges tatsächlich bei ihr nochmal eine Veränderung stattgefunden, eine Ernüchterung vielleicht, muss man auch sagen, dass das, was Donald Trump ja vielen Menschen im Iran im Januar versprochen hatte, Help is on its way, und was man als Beobachter von außen natürlich jetzt als naiv bezeichnen kann, dass sie das geglaubt haben, aber aus ihrer Verzweiflung heraus dann vielleicht doch nachvollziehbar. Und das haben dann viele Iranerinnen und Iraner spätestens jetzt, aber auch schon damals im April gemerkt, dass das eben nicht der Fall und nicht das Ziel ist.
Lass uns noch einmal ganz kurz aufdröseln, was im Iran in diesem Jahr alles so passiert ist. Zum Jahresanfang gab es ja große Demonstrationen gegen das Regime. Zehntausende sind da auf die Straßen gegangen und dann hat das Regime zurückgeschlagen. Es gab Massaker. Und du hast es eben schon erwähnt, damals hat US-Präsident Donald Trump gesagt, Help is on the way. Und dann, einige Wochen später, haben die USA und Israel den Iran angegriffen. Was ist jetzt von dieser Protestwelle von Anfang des Jahres im Iran übrig geblieben?
Also auf den Straßen so gut wie nichts mehr, denn da liegt eben ein langer, langer Krieg dazwischen, eine Waffenruhe, die offiziell herrscht, aber auch sehr fragil ist. Das heißt, du musst dir vorstellen, diese Menschen, die ja ohnehin sehr geschockt waren über das, was im Januar passiert ist, in der Dimension der Brutalität, mit der das Regime vorgegangen ist, den saßen diese Proteste und die vielen, vielen Toten in den Knochen. Dann begann fast nahtlos, also wirklich nur mit wenigen Wochen Pause, der Krieg mit auch sehr heftigen Angriffen, vor allen Dingen natürlich in großen Städten wie Teheran. Und gleichzeitig funktionierte zu dem Zeitpunkt der innere Repressionsapparat weiter sehr, sehr gut. Das heißt, es gab weiterhin Festnahmen, Verhaftungen. Nicht nur von Menschen, die sich an den Protesten beteiligt hatten, sondern dann auch Menschen, denen das Regime nun vorwerfen konnte, für das Ausland zu arbeiten, für die USA, für Israel. Also das haben die sozusagen auch genutzt. Und das heißt, es war für die Menschen in dieser Situation so gut wie gar nicht möglich, noch auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Zum einen aufgrund der Kriegsgefahr, zum anderen eben, weil sie dann vermutlich sofort festgenommen worden wären und als Agent, als Spion für Israel oder für die USA abgestempelt worden wären.
Wie geht das Regime jetzt mit den Menschen, die damals auf die Straße gegangen sind, heute um? Gibt es da noch Repressalien?
Ja, also wir haben schon immer wieder auch beobachtet und das auch dokumentiert und darüber berichtet, dass es fast täglich Schauprozesse gab, Schauprozesse, die teilweise auch im staatlichen Fernsehen stattfanden, von eben Menschen, die bei den Protesten teilgenommen haben. Das Ganze wurde dann auch vermischt. Also aus Sicht des iranischen Regimes waren die Proteste ja eine Vorbereitung dessen, was dann gefolgt ist. Sie haben ja die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, offiziell als Terroristen bezeichnet, die im Auftrag von Mossad, im Auftrag von ausländischen Kräften Unruhen im Land schaffen. So. Und das haben sie in einen Topf geworfen. Es gab dann eben Vorführungen im staatlichen Fernsehen, wo Menschen in Sträflingskleidung in den Raum gesetzt werden und dann befragt werden. Also es ist wirklich demütigend und menschenverachtend. Dann gab es die Prozesse, es gab Hinrichtungen, es gab neue Urteile. Also alles auch natürlich, um maximal abzuschrecken. Das hat man die ganze Zeit durchgängig gesehen. Der Protestgeist an sich, der ist natürlich bei vielen Menschen ungebrochen. Das zeigt sich in vielen Kleinigkeiten. Also ein Beispiel, weil es so plakativ ist, ist, dass die Frauen im Iran ja seit 3-4 Jahren viele von ihnen auf ihr Kopftuch verzichten. Und das ist weiterhin etwas, was strafbar ist. Und es gibt auch immer wieder, jetzt in den letzten 1-2 Tagen habe ich gesehen, sind neue Videos aufgetaucht aus dem Iran, wo eine Frau wieder in eines dieser Autos gezogen wird durch die Sittenpolizei, weil sie kein Hijab, kein Kopftuch trägt oder von Männern umstellt wird, von Regimeanhängern und zur Rede gestellt wird, warum sie in einem T-Shirt rumläuft. Diese Fälle gibt es ja weiterhin. Die erfordern also viel, viel Mut von den Frauen. Aber das ist eben ein Zeichen, ein Teil einer Protestbewegung, die sich so im Alltag zumindest feststellen lässt.
Du warst ja das letzte Mal im Februar im Iran und im Moment sind Reisen in das Land kaum möglich. Wie genau arbeitest du unter diesen Bedingungen, um die Geschichten dieser Menschen zu erzählen?
Genau, richtig. Ich könnte nicht einfach rein und wieder raus. Ich müsste meinen Pass an die Behörden abgeben, an die Polizei und hätte überhaupt kein Datum in Sicht. Kriege ich den in 3 Tagen, in 7 Tagen? Das heißt, wir behelfen uns momentan viel mit unseren Kontakten im Land und zum Glück unseren MitarbeiterInnen, die auch noch vor Ort sind und auch noch arbeiten und unter schwersten Bedingungen arbeiten. Also nicht nur, dass sie ja ständig diesem Druck der Behörden ausgesetzt sind. Gleichzeitig bringen sie ja auch mit ihrer Arbeit unter Umständen Interviewpartner in Gefahr. Also das ist immer eine Gratwanderung. Manches funktioniert quasi nur noch über den Austausch, über Messenger-Dienste wie Signal. Also teilweise bin ich auch direkt mit Leuten in Kontakt und unsere anderen Korrespondenten hier in Istanbul auch. Teilweise erledigen Interviews oder Drehs unser Team vor Ort. Für Fernsehen ist es besonders schwierig, wie du dir vorstellen kannst, weil eine Kamera und ein Team natürlich sofort auffällt.
Und die Interviewpartner auch sichtbar werden. Ne?
Und die Interviewpartner auch sichtbar werden. Das heißt, auch da haben wir eigentlich nicht erst seit dem Krieg, schon seit 2-3 Jahren auch umgestellt und manchmal dreht man dann einfach mit dem Handy, einfach um nicht aufzufallen, in Checkpoints, mit Milizen. Also die Arbeitsbedingungen haben sich extrem verschärft für unser Team vor Ort in den letzten 2-3 Jahren, würde ich sagen, aber jetzt in dieser Kriegssituation nochmal extrem. Und wir haben ja im Februar gesprochen und da war es ja auch schon so, Ich habe da teilweise nur Gesprächspartner ohne Kamera, ohne Telefon zum Teil getroffen, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Das ist ein Riesenthema unserer Arbeit. Trotzdem haben wir Gott sei Dank, dadurch, dass die ARD natürlich dauerhaft im Iran ist, viele Kontakte. Und jetzt gerade, wo das Internet wieder funktioniert, können wir auch viel besser wieder auf verschiedene Kontakte zurückgreifen. Es war ja während des Krieges und auch während der Proteste vom Regime fast komplett abgeschaltet. Da haben wir zum Teil auch unsere Mitarbeiter manchmal gar nicht mehr erreicht. Also ich erinnere mich an Tage, wo wir wirklich 4-5 Tage gar nichts von unseren Mitarbeitern gehört haben. Das war richtig krass. Jetzt gerade funktioniert's, aber es ist sehr mühsam. Sprachnachrichten sind dann oft sehr kritische Nachrichten, wo die Menschen eben viele Dinge sagen, die sie vor der Kamera so nicht sagen würden, die wir dann trotzdem aber verfremden. Da hat ein Kollege von mir hier ein eigenes Tool entwickelt auch, dass man es nicht zurückverwandeln kann, weil in Zeiten von KI kann man ja auch sehr, sehr leicht eine verfremdete Stimme wieder rückgängig machen und kann dann tatsächlich anhand dieser Stimme erkennen, um wen es geht. Da haben wir eigene Tools entwickelt mittlerweile, um das irgendwie so sicher wie möglich zu machen, weil die Gefahr eben ist, dass gerade wenn jetzt in Kriegszeiten Kritik geäußert wird am Regime, dass diese Menschen einfach Gefahr laufen, ja, da bestraft zu werden.
Wie waren denn eigentlich diese ganzen Wochen des Krieges für die Menschen? Wie kann man sich das so vorstellen? War das wie in der Ukraine? Es gibt Luftalarm und die Menschen laufen in den Luftschutzbunker?
Also es gibt keinen Luftalarm und es gibt auch keine Luftschutzbunker. Also du hast keine Vorwarnung. Und du hast maximal die Möglichkeit, die dir in deinem privaten Umfeld zur Verfügung stehen, in den Keller zu gehen beispielsweise. Das heißt, die Bedingungen für die Menschen, die waren natürlich nochmal ungleich schwieriger. Teheran wurde ja auch massiv angegriffen durch die USA und Israel. Und es gab viele Menschen, die Teheran deswegen verlassen haben. Aber mein Eindruck war, dass mehr Menschen als im vergangenen Jahr, es gab ja diesen 12-Tage-Krieg im Juni 2025, wo ich von sehr, sehr vielen meiner Quellen gehört habe, dass sie Teheran verlassen haben. Jetzt hatte ich das Gefühl, es sind mehr Leute in der Stadt geblieben. Mit auch ein bisschen diesem Ohnmachtsgefühl, dass man gar nicht weiß, wo man hin soll oder wann das Ganze endet. Und auch, weil sich diese wirtschaftliche Situation in diesem Jahr nochmal massiv zugespitzt hat, dass die Leute einfach gesagt haben, wir können gar nicht länger als eine Woche irgendwo hin, wir können es uns gar nicht leisten. Also wir haben dann auch während diesen Wochen des Krieges immer wieder bei Menschen zu Hause gedreht. Und was wir oft gehört haben, ist psychologische Probleme, Depressionen. Viele Menschen haben Medikamente genommen, haben Schlafstörungen. Das ist ja alles etwas, was nicht nur durch diese Wochen des Krieges jetzt einfach so entstanden sind, sondern ein Prozess, der sich ja sehr, sehr lange aufgebaut hat in einem Land, das in der Krise ist, wirtschaftlich gesehen, dessen Bevölkerung in immer kleineren Abständen auf die Straße geht, um gegen das Regime zu protestieren. Dann 2 Kriege in weniger als einem Jahr, die Proteste im Januar. Und das ist etwas, was sich natürlich manchmal auch schwer erzählen lässt, aber das hat man in der Art, wie die Menschen reden, immer gemerkt, dass viele gesagt haben, sie haben keine Hoffnung mehr. Sie sehen kein Licht am Ende des Tunnels. Das ist was, was sehr oft fiel, diese Formulierung oder Ähnliches. Und das ist einfach sehr, sehr belastend für viele war.
Es steht ja so ein bisschen so eine Zahl im Raum, die auch die iranische Regierung so bekannt gegeben hat, von 3.500 Todesfällen im Zuge des Krieges. Und im Kriegsjargon ist dann ja auch immer die Rede von auch Frauen und Kinder, so auch hier. Ja. Hast du einen Überblick dazu oder kannst du etwas dazu sagen, wie viele Menschen aus der Zivilbevölkerung getroffen wurden?
Also bei diesen offiziellen Zahlen des iranischen Regimes muss man natürlich sehr vorsichtig sein. Was wir machen hier im Studio, das haben wir schon beim 12-Tage-Krieg gemacht und das haben wir jetzt auch so beibehalten. Wir orientieren uns bei diesen Zahlen gerne an Menschenrechtsorganisationen, die auch sehr akribisch beispielsweise die vielen Todesopfer während der Proteste festgehalten haben im Januar. Die also kein Motiv in dem Sinne haben, Zahlen zu verfälschen. Sie haben die Verbrechen des Regimes dokumentiert und sie dokumentieren jetzt eben auch zivile Opfer im Zuge des Krieges. Und es gibt verschiedene Organisationen, verschiedene Messungen und man geht auch da bei einer niedrig angesetzten Zahl von mindestens 2000, eher 3000 Toten oder vielleicht sogar mehr aus im zivilen Bereich. Aber eines der Ziele war ja erstmal, das Regime zu schwächen zumindest. Wir reden jetzt gar nicht von Regimesturz, aber das Regime zu schwächen, zu treffen. Und dadurch, dass sich eben diese, ob das jetzt eine Waffenfabrik ist, ob das jetzt eben Einheiten der Revolutionsgarde sind, dass die sich in den Städten befinden, wurden natürlich zwangsläufig auch die Menschen in Mitleidenschaft gezogen. Und besonders tragisch, also jeder Verlust eines Menschenlebens ist tragisch. Aber wenn wir jetzt gerade im Kontext der Proteste nochmal sprechen, ist das ja auch besonders tragisch, dass diese Menschen, die sich ja auch teilweise im Januar so zur Wehr gesetzt haben, um auf die Straße zu gehen, dass sie natürlich jetzt genauso diese Opfer des Krieges auch waren, wie alle anderen.
Wir reden ja ganz viel über die Menschen in Teheran, in der Hauptstadt. Und in den vergangenen Wochen war auch vor allem von Angriffen auf Teheran oder drumherum die Rede. Wie ist denn die Situation für Menschen, die nicht in der großen Stadt wohnen?
Also das ist die Blackbox für uns, gerade ländliche Regionen. Da haben wir wenig Kontakte, wenig Zugänge. Es war auch für unser Team jetzt in Kriegszeiten so gut wie gar nicht möglich zu reisen. Es ist ohnehin schon auch außerhalb von Kriegszeiten sehr aufwendig im Iran zu reisen. Es muss vorher beantragt werden bei den Behörden, wenn man Teheran verlässt als ausländisches Medium. Und das heißt, das ist eine Blackbox. Ich könnte dir überhaupt nicht sagen, wie geht's jemandem in Sistan und Baluchistan, anders als das, was ich nur selbst aus den sozialen Medien kenne. Ja, oder wie geht's Menschen in bestimmten kurdischen Gebieten, wo für Journalisten der Zugang fast komplett begrenzt ist. Warum so viele Menschen in den urbanen Gebieten betroffen sind, ist recht leicht zu erklären. Der Iran ist ein urbanes Land. Etwa 70% der Bevölkerung lebt in Städten, in größeren Städten auch, wie Teheran, wie Shiraz, Isfahan, Mashhad, Tabriz. Und viel Gebiet des Irans ist ja auch einfach Wüste und ist deswegen sehr spärlich besiedelt.
Der Auslöser für die Proteste Anfang des Jahres war ja die schlechte wirtschaftliche Lage. Inwiefern hat sich die jetzt im Zuge des Krieges noch mal mehr verschlechtert?
Viele haben gesagt, sie können sich einfache Sachen nicht mehr leisten. Und jetzt ist der Iran, ich glaube, das ist auch immer wichtig zu betonen, ist ja ein Land, das sehr reich an Ressourcen ist. Vor allen Dingen Öl und Gas. Das heißt, es ist kein Land, dessen Bevölkerung grundsätzlich unter einer Hungersnot oder unter irgendwelchen Dingen leiden müsste, die Armut ausmachen. Es gab im Iran lange, lange eine stabile Mittelschicht. Die ist seit Jahren kontinuierlich abgebaut worden, zerstört worden. Und diese Menschen, die vielleicht auch ehemals die Mittelschicht dargestellt haben, die haben das jetzt kontinuierlich über die letzten 2-3 Jahre immer mehr zu spüren bekommen. Was sie alles nicht mehr machen können, was sie verkaufen müssen, was sie nicht mehr tun können, was sie nicht mehr kaufen können. Und klar, brauchen wir nicht drüber reden. Denjenigen, denen es vor dem Krieg schon schlecht ging, die Unterschicht, bei denen ging es teilweise ums pure Überleben. Und das hat den Alltag der Menschen bestimmt. Die Preise sind über die Wochen im Krieg nochmal weiter gestiegen. Das hat auch damit zu tun, dass der Rial, das ist die Währung im Iran, die war zwischenzeitlich während des Krieges die schwächste Währung der Welt, also komplett wertlos geworden. Und dass sich natürlich bestimmte Sachen am Devisenpreis, also wie ist der Umrechnungskurs zum Dollar, zum Euro auch orientieren. Und das sind eben Sachen wie Grundnahrungsmittel. Im Iran beispielsweise Reis. Ein klassisches Grundnahrungsmittel isst man mit fast jedem persischen Gericht. Und dass selbst der Reispreis, und Reis ist ein Inlandsprodukt, das im Iran selbst hergestellt wird, war dann eben, als ich das letzte Mal dort war, ums Dreifache gestiegen. Jetzt gerade haben viele Menschen schon gesagt, dass der Effekt zu sehen ist, dass Preise zum Teil auch wieder fallen. Das liegt eben daran, dass jetzt durch diese Verhandlungen der Rial sozusagen gestärkt wurde im Vergleich zum Dollar oder zum Euro. Und dass da vielleicht auch so ein bisschen die Hoffnung bei einigen, die um die Existenz einfach kämpfen, verbunden ist, dass sie da jetzt mal kurzzeitig ein bisschen eine Atempause erleben können.
Bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran jetzt gerade ist die Wirtschaft ein sehr großes Thema. Die USA haben schon erste Ausnahmegenehmigungen erteilt für den Export von Rohöl zum Beispiel. Wie viel Hoffnung gibt's da gerade im Iran, dass die Lage ja jetzt wieder besser werden könnte? Du hast ja schon gesagt, die Preise haben sich jetzt gerade schon wieder etwas beruhigt. Ja, mit wie viel Hoffnung blicken die Menschen auf diese Verhandlungen?
Auch da würde ich sagen, gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt, ich fange mal mit der Meinung an, der Menschen, die so ein bisschen realpolitischer agieren, die sagen, okay, es ist völlig ausgeschlossen, dass wir dieses Regime hier losbekommen. Selbst das mächtigste Land der Welt hat es nicht geschafft in dem Sinne. Jetzt müssen wir auf uns blicken, was wird sich für uns jetzt bessern? Es gibt also Menschen, die sagen, wenn Sanktionen beispielsweise fallen, dann erhofft man sich, dass man eben wieder Geschäfte mit dem Ausland machen kann. Sanktionen heißt, du musst dir vorstellen, dass beispielsweise, ist ein Beispiel von ganz vielen, aber ein sehr wichtiges, das IBAN-System, das internationale System des Zahlungsverkehrs, ist ja komplett vom Iran abgeschnitten worden vor vielen, vielen Jahren durch die Sanktionen. Das heißt, du kannst aus dem Iran heraus keine Auslandsüberweisung tätigen oder aus einem Land wie jetzt Deutschland, Türkei, keine Überweisung in dem Sinne auf eine iranische Bank ins Land. Das heißt, du musst, wenn du in den Iran fährst, viel Geld mitnehmen und die Menschen müssen sich immer teure Umwege suchen. Wenn du wirklich was überweisen willst auf ein europäisches Konto, musst du irgendeinen Umweg gehen über ein Land, das bereit ist, Sanktionen zu umgehen, über dessen Banken oder über Privatpersonen. Das kostet natürlich immer Kommission, also viel Geld. So, das ist das eine. Und dann gibt's auch Menschen, die sagen, die sehen eigentlich nur, dass das Regime dadurch gestärkt wird. Sie glauben, dass Sanktionserleichterungen oder die Möglichkeit, Rohöl jetzt wieder zu exportieren, dass das nur das Regime stärkt, dass das Regime sich die Taschen voll machen kann, um dann wiederum die zerstörten Munitionsfabriken oder Waffenfabriken wieder aufzubauen, also wieder auf die Beine zu kommen, um die eigene Macht auch noch weiter zu festigen. Und dann, das finde ich ganz interessant, habe ich einen sehr spannenden Artikel gelesen in der Zeit von einem iranischen Journalisten, der selbst aus politischen Gründen aus dem Land geflohen ist vor vielen Jahren und in Deutschland lebt. Omid Rezaei heißt er, und der hat einen interessanten Blickwinkel nochmal reingebracht. Der hat gesagt, es kann auch für viele Menschen im Iran eine Chance sein. Ja, die Gefahr ist sehr, sehr groß, dass das Regime gestärkt wird, aber es kann trotzdem auch eine Parallelstärkung stattfinden der Zivilgesellschaft, nämlich der politischen Opposition, die ja in den letzten Jahren so damit beschäftigt war, den Überlebenskampf zu führen in wirtschaftlicher Hinsicht, dass man sich politisch überhaupt nicht sammeln konnte. Politisch konnte nichts entstehen. NGOs wurden geschlossen oder hatten kein Geld mehr. Frauenvereine, die sich wirklich sehr vehement, auch teilweise sehr mutig gegen das Regime gestellt hatten, konnten ihre Arbeit nicht mehr fortführen, zum Teil auch aus wirtschaftlichen Gründen. Natürlich auch hauptsächlich aufgrund der Repression des Staates. Aber ich würde behaupten, die iranische Zivilbevölkerung, vor allem die Frauen, die sind so mutig und stark genug, dass sie sich trotz der 20. Repressalie immer noch widersetzen. Aber wenn du einfach nicht mehr kannst, weil du auch wirtschaftlich komplett ausgeblutet bist, das ist eine andere Frage. Also diesen Blickwinkel, den gibt's auch.
Ganz am Anfang hat Donald Trump ja auch noch gesagt, sie wollen jetzt auch die Möglichkeit geben für einen Regime-Change. Jetzt aber sitzen Vertreter eben dieses Regimes mit den USA am Verhandlungstisch. Wie schätzt du das ein? Wie stark ist das iranische Regime aktuell?
Also auch nochmal zu dieser Äußerung von Donald Trump. Der, ich meine, er ändert ja seine Aussagen sowieso fast minütlich, aber er hat auch in der vergangenen Woche rund um den G7-Gipfel immer wieder davon gesprochen. Erst Regime Change sei ja gar nicht sein Ansinn gewesen, denn er hätte sich das nochmal angeschaut und Regime Change von außen würden ja eigentlich in der Geschichte nie funktioniert haben. Und gleichzeitig spricht er aber rund um die Verhandlungen und auch während G7 immer wieder davon, dass ja jetzt das dritte Regime an der Macht sei. Und mit dritten Regime meint er vermutlich Mojtaba Khamenei und die Leute, die den Iran jetzt regieren. Und der Anführer trägt immer noch den gleichen Nachnamen wie sein Vorgänger, sein Vater. Und viele Köpfe sind immer noch die gleichen. Das heißt, die Menschen im Iran hatten sowieso nicht die Möglichkeit, zwischen Protest, wirtschaftlichen Sorgen und Krieg auch noch ein Regime zu stürzen, das schwer bewaffnet ist, eine eigene Armee besitzt. Es gibt ja neben der klassischen Armee noch die Revolutionsgarde, die die Elite sozusagen an der Macht hält. Sich da irgendwie zur Wehr zu setzen, das war komplett unmöglich, muss man eigentlich sagen. Und es gab eine Art Machtverlagerung nochmal hin zur Revolutionsgarde, die ja ohnehin schon dafür geschaffen wurde, das Regime an der Macht zu halten. Also man sieht das jetzt auch bei den Verhandlungen ganz schön. Die werden angeführt vom Parlamentspräsidenten im Iran. Der heißt Ghalibaf, ist ein ehemaliger General bei der Revolutionsgarde gewesen, hat auch jetzt noch enge Beziehungen zur Revolutionsgarde. Und er ist Verhandlungsführer bei den jetzigen Verhandlungen beispielsweise. Also von Regimesturz oder auch einer Veränderung oder moderateren Kräften, da kann man zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht von ausgehen.
Am Anfang der Folge haben wir ja von Menschen gesprochen, die so verzweifelt waren, dass sie sogar auf Krieg gehofft haben. Und jetzt gab es den Krieg. Das Regime ist aber immer noch an der Macht, sitzt am Verhandlungstisch. Ich stelle mir vor, dass das für viele Menschen im Iran zu totaler Resignation führen muss.
Du hast es richtig formuliert. Ich glaube, man muss sehr, sehr verzweifelt sein, wenn die letzte Hoffnung auf Verbesserung ein Krieg ist. Aber es waren eben viele Menschen im Iran, gerade in diesem Monat Januar, Februar, so verzweifelt. Jetzt zu sehen, dass, und jetzt rede ich nicht mal nur von der Option Krieg, dass es dem mächtigsten Land der Welt nicht gelungen ist, das Regime zu schwächen, geschweige denn zu stürzen, hat mit Sicherheit bei vielen dazu geführt, dass sie sich denken, ja, das war für viele ja die letzte Option, jetzt ist auch die weg. Was soll sich denn in unserem Leben jemals ändern? Ich habe auch davon gehört, dass Generationen sagen, okay, in meiner Generation wird es diesen Wechsel jetzt einfach nicht mehr geben. Vielleicht erlebt die Nachfolgegeneration den Wechsel noch. Also diese Resignation ist schon in der Gesellschaft zu spüren und ist da. Aber es gab und gibt auch in der iranischen Zivilbevölkerung seit Jahren Menschen, die trotz Rückschlägen im Land immer wieder sagen, Wandel kommt irgendwann aus dem Inneren heraus. Und wenn man sich die iranische Zivilgesellschaft anschaut und die klugen Köpfe und die Personen, die Widerstand leisten, die es ja gibt, die trotz einer islamischen Republik, die seit 47 Jahren existiert, entstanden sind, dann muss man ja sagen, die sind wahnsinnig widerstandsfähig und zäh. Und trotz aller Rückschläge gehen sie immer wieder auf die Straßen. Und trotz der Hinrichtungen, der Repressalien, der Verhaftungen sind sie immer noch aktiv und äußern sich trotz der Gefahren. Oder sie werden immer wieder ins Gefängnis gesteckt und kommen dann vielleicht erst nach 12 Jahren wieder frei. Solche Menschen gibt es ja im Land auch. Also ich kann nicht sagen, dass alle Menschen im Land die Hoffnung verloren haben. Aber ich glaube, dass die meisten Menschen im Iran, wie überall auf der Welt, erstmal wollen, dass für sie jetzt mal Ruhe und Frieden einkehrt. Frieden sowohl vom Krieg mit Amerika und Israel, aber auch Frieden von diesem Regime, dass man einfach mal wieder durchatmen kann und sich selber sammeln kann. Und das wird diesen Menschen natürlich aufgrund der Umstände wahnsinnig schwer gemacht.
Vielen, vielen Dank, Katharina.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Katharina Willinger und ihr Team aus dem ARD-Studio in Istanbul, die bleiben natürlich weiterhin in Kontakt mit den Menschen im Iran. Und alle News aus dem Land und zu den Verhandlungen mit den USA, die findet ihr auf tagesschau.de. Und morgen schauen wir bei FKM wieder nach Deutschland und klären die Hintergründe zur geplanten Rentenreform. Autor der heutigen Folge ist Sebastian Schwarzenböck. Mitgearbeitet haben Hanna Heinzinger und Nicole Dienemann. Produktion Timo Lindemann, Dennis Filimonov, Lisa Krumme und Marie-Noelle Zwieler. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und von NDR Info. Und mein Name ist Elena Kuch und ich freue mich sehr, wenn wir uns morgen wieder hören. Die Krise am Persischen Golf erschüttert unsere Wirtschaft, die Preise steigen, Unternehmen kämpfen um ihre Existenz und viele Jobs in Deutschland stehen auf dem Spiel. Der Podcast Straße von Hormus, ein Wirtschaftsupdate, beschäftigt sich damit. Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer dieser Krise? Und wie wirkt sich die wirtschaftliche Lage auf dich und auf deinen Alltag aus? Im Gespräch mit einem Experten oder einer Expertin thematisieren die Hosts die Probleme und erklären, was du dagegen tun kannst. Der Podcast erscheint 2x die Woche, dienstags und donnerstags um 16:30 Uhr bei ARD Sounds und überall da, wo es Podcasts gibt.